meine lieben Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Ich bin der Pfarrer und Spiegel, evangelischer Pfarrer in Wieselbach in Niederösterreich. Und als erstes sage ich danke für die ganz liebevollen, einfühlsamen, ja wirklich liebevollen Nachrichten, die ich auf den gestrigen Podcast hingekriegt habe, der jetzt, wenn ich den hochlade, auch gelöscht wird. Also das wollte ich nur, dass ihr hört. Und passt. Ja, meine Lieben. Jetzt gibt es eine schöne Sache, auf die möchte ich eingehen, weil ich immer auch sehr, 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 sehr fasziniert war von Geschichte und noch immer bin. Und zwar also doch von einer anderen Sicht der Geschichte als die, die man meistens in der Schule erleidet. In der Schule wird einfach irgendwo so aufgezählt. Währenddem es gibt Sozialgeschichte, das ist etwas sehr, sehr, sehr Spannendes. Es gibt Ideengeschichte, ganz verschiedene Betrachtungsweisen. Und im Rahmen des Studiums, längst verstorbene Professor Radatz, möchte ich sehr, sehr, sehr herzlich danken, sekundär dann noch dem Professor Barton, wo man schon gelernt hat, wie man Geschichte betrachten kann und wann man überhaupt was über Geschichte sagt. Also im Moment ist ein Begriff sehr, sehr in, dieser Begriff nennt sich Völkerwanderung. Und die Syrer und die Afghanen und ich weiß überhaupt keine Ahnung, wer noch, sind eine Völkerwanderung. Die Sache, und jetzt kommt aber was dazu, mit dem Wort Völkerwanderung ist die Sache dann schon erledigt. Also Völkerwanderung ist ganz furchtbar, ganz schlecht, ganz katastrophal. Das geht auch auf ein falsches Geschichtsbild zurück, ich sage es gleich als falsches. Man sagt immer, die Völkerwanderung, die haben das Römische Reich fertig gemacht, diese bösen wandernden Völker. Und da bricht jetzt dann also die gesamte Kultur zusammen und alles ist tot und so weiter und so fort. Nun gehört es zu meinen Hobbys, die ich in der Freizeit betreibe, mich mit wirklich schon relativ weit gespreizter Fachliteratur zur Fragestellung Aufstieg und Untergang des Römischen Reichs zu beschäftigen. Und möchte deswegen ein paar Sachen dazu sagen, sind jetzt vielleicht in der Diskussion für Sie einfach interessant. Das ist einfach so ein bisschen eine Grundsatzinformation, Sie brauchen ja nicht 15.000 Seiten selber lesen. Also erstens, was ist Völkerwanderung? Völkerwanderung ist jetzt mal einfach ein Terminus technicus, der bezeichnet ein Volk, das heißt in der europäischen Geschichte meistens ein Stamm oder eine Sprachgruppe oder eine Religionsgruppe, kommt geschlossen daher und sucht sich ein neues Siedlungsgebiet. Völkerwanderung wird immer völlig falsch festgemacht an diesen Geschichten, die es also ob 300, 350 oder so gibt, bis 600, 700, das sind die Besen. Also erst einmal die Bemerkung, das sind wir. Ja, das sind unsere unmittelbaren Vorfahren, die da dahergekommen sind. Zweitens einmal stimmt das nicht. Also Völkerwanderung nach Europa ist ein extrem langwieriger Prozess. Man kann überhaupt in Europa nicht sagen, wer sind eigentlich die europäischen Ureinwohner, weil alle, die da sind, eingewandert sind. Klar, weil der Mensch ist also in Afrika entstanden und also außer in Afrika gibt es nur Zuwanderer. Das ist einmal klar. Europa ist allerdings etwas wirklich Spezielles. Wenn man sich die ganze Geschichte Europas jetzt in einem Zeitraum von 3.000 bis 4.000 Jahren anschaut, kommt man drauf, dass also Europa ist einfach das End von Eurasien und gewisserweise auch Afrika, weil das ja eine große Geschichte ist. Man kommt ja, wenn man muss schon zart sein, man muss durch die Sahara durchwandern und dann kommst du erst nach Arabien, nach Palästina zuerst einmal und so weiter und so fort. Ist heiß, ist trocken, ist grausig. Also das schaffen sowieso nur die Härtesten der Härten. Dass über diesen Bereich von 4.000 Jahren pausenlos Menschen einwandern. Also vor allen Dingen die Asiaten, sprich wir. Also um das einmal festzuhalten, wir sind Asiaten. Unsere Vorfahren, das kann man jetzt etwas sehr einfach darstellen, es wird sehr viel wärmer. Deswegen sind jetzt die Gräber in der inneren Mongolei zugänglich und dort findet man die Gräber der Blonden und Blauäugigen, also blauäugig nicht, blond schon. Also blauäugig heißt wahrscheinlich, kann man nicht so genau sagen, weil die Augen sind natürlich längst hin. Die blonden Haare findest du, sind die Skythen. Die Skythengräber, die ganz klar aus diesem Bereich kommen, also wir sind alles irgendwie Mongolen. Jetzt gibt es eine ganz spannende Geschichte. Irgendwann einmal verändert sich circa vor 10.000 Jahren das Klima radikal. Also vor 10.000 Jahren haben sie noch die Schwimmer in der Sahara, das ist alles grün, der Elefant steht völlig in der Gegend rum und rammt, was weiß ich, den Löwen in Grund und Boden und so mitten in der Sahara. Und jetzt wird es wärmer und trockener. Es wird trockener, 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 trockener. Ein Prozess, der permanent anhält. Noch vor 2000 Jahren hast du ganz Nordafrika, dort, wo du heute oder mit Boden gehen kannst und nicht den Unterschied zwischen dem Bodenstrand und der Sahara, alles Sand, hast du die riesigen römischen Getreidefelder. Die gehen weit, weit, weit in die heutige Sahara hinein, sind Koloniegebilde, die das ganze römische Reich ernähren. Dort regnet es, dort wächst der Weizen bis zum geht nicht mehr. Das hat sich alles verändert. Es wird permanent trockener seit circa 10.000 Jahren und seit 10.000 Jahren setzen riesige Wanderungsbewegungen ein. Die Menschen sind immer auf der Suche nach irgendwas, die meisten mal danach ihren Kühen was zum Essen zu geben. Das sind die Indogermanen, sind wir, die sind Kuhfreaks, also die absolut die Kuh, das heilige Tier bis zum geht nicht mehr. Und die Kuh steht jetzt also irgendwo und hat nichts zum Fressen, also gehen wir mit der Kuh dorthin, wo es was zum Fressen hat. Das setzt also irgendwo ganz, ganz massiv im Bereich 4.000, vielleicht sogar 5.000 Jahre ein. Das sind die alten Griechen. Also die alten Griechen sind Indogermanen und machen irgendwen zur Sau, der dort wohnt. Das ist gar nicht so klar, wer vor denen gewohnt hat. Die alten Griechen haben sich dermaßen aufgeführt, die haben einfach alles ausgerottet, was vorher da war. Und die bringen sich dann auch alle noch gegenseitig um. Gerade der letzte große Stamm, griechischsprachige Stamm, der daherkommt, die Dora, die machen überhaupt gleich alle anderen Griechen zur Sau und sagen, wir sind jetzt Spartiaten und wir sind cool und wir killen alle. Und das passt. Jetzt kommen auch Typen daher, die heißen Römer. Auch die Römer sind bereits Völkerwanderung, landen da in einem Sumpfgebiet mit ein paar Hügeln, haben alle Malaria und können sie nicht rühren. Und die machen jetzt einen Deal mit den Einheimischen oder die schon früher da waren, das waren die Etrusker. Und die Etrusker nehmen ziemlich viel Geld und legen dafür das Tal zwischen den sieben Hügeln trocken, sprich Rom. Und sobald die keine Malaria mehr haben, gehen die Römer hin und machen die Etrusker zur Sau. Danach machen sie über ziemlich viele Jahrhunderte alle möglichen Menschen zur Sau, zum Beispiel Leute, die schon da waren, Kelten. Und also alle machen immer alle zur Sau. Da machen sie ein Reich und jetzt kommen die Fußkranken der Völkerwanderung daher, die Deutschen. Man muss es ganz ehrlich sagen, also die Germanen, das waren eher die Faulenzer der Völkerwanderung. Da waren alle schon längst da, römisch-griechische, antike, römische, antike. Nicht? Wir haben schon ein christliches Imperium und jetzt kommen die Germanen und sagen, jetzt haben wir auch da. Und jetzt passiert was Witziges. Und sie merken, aus allen diesen Einwanderungen sind immer hohe Kulturen entstanden, witzigerweise. Und jetzt kommt in der alten Geschichtsschreibung, das ist das, was sie dauernd hören, die eigenartige Idee, jetzt kommen die daher, das sagt man aber nicht Germanen gerne, sondern weil die Germanen sind ja was Gutes, nicht? Sagt man ja nicht so gern, dass das, also die sind, die alles niedergewalzt haben, da sagt man dann andere Worte, da sagt man Goten dazu oder Vandalen, das sind jetzt schon richtig alles so Germanen und die kommen daher und das Römische Reich geht nicht unter. Und das ist ganz spannende Geschichte. Zwar sieht es, also da haben jetzt die Berichte sehr, 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 sehr so aus wie heute, also es kommen Riesentrupps und die Grenzsoldaten, Grenzpolizei im Sinn hat es ja keine gegeben, Grenzsoldaten an der Donau am Rhein müssen die hereinlassen. Also gerade an der Donau, deswegen auch Wien, Vindobona und so weiter und so fort, wichtige, große Militärsiedlungen, müssen die rüberlassen. Es sind einfach so viele, die kannst du nicht aufhalten. Die führen sich dann zum Beispiel völlig irrsinnig auf, Ostgoten, Westgoten, Vandalen. Vandalen kennen wir bis heute, wo ein Vandale hintritt, da wächst kein Gras mehr. Und das Römische Reich geht nicht unter. Also die toben da mal ein bisschen in der Gegend rum, so 50, 60 Jahre bringen die alles um, plündern und so weiter und so fort, werden gleichzeitig von der Kultur aufgesogen. Also die Vandalen, die lösen sie einfach dann in der Kultur auf. Also die haben mal alles hingemacht und dann sind sie sitzen geblieben und gesagt, ja, jetzt einfach dauernd da umrennen und sind plötzlich Römer. Und das ist ein unglaublich spannender Prozess. Da kommen dauernd Leute, führen sie auf wie die Irren und sind innerhalb von 100, 200 Jahren brave Römer. Also genauso dekadent wie die, die schon da waren. Das ist nämlich das Schöne, also die werden auch alle dekadent. Und jetzt, und das stimmt, gibt es einen sehr, 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 sehr unbeschriebenen Punkt. Weshalb ist der unbeschrieben? Der Historiker kann nur aufgrund von Dokumenten. Also am liebsten ist ihm sozusagen ein Grabstein, der von oben bis unten durchgemeißelt ist, weil so ein Granit, der holt, ne? Der wird nicht so schnell hin. Sekundär mag er sehr gerne Pergamente, wo irgendein Mönch irgendwas draufgeschrieben hat, muss kein Mönch sein, kann auch wer anderer sein, Hauptsache etwas geschrieben. Und jetzt passiert was Eigenartiges. Wir können das sehr lange sehr, sehr gut beschreiben und dann werden also die schriftlichen Quellen immer weniger, 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 weniger. Und das ist jetzt auch noch wurscht, weil wir wissen, also dann 800 haben wir Karl den Großen, Frankenreich, dann haben wir gleich das Heilige Römische Reich Deutscher Nation um 1000. Und jetzt gibt es aber ein Loch. Und das Loch ist das dunkle Mittelalter. Das Mittelalter ist dunkel aus einem sehr einfachen Grund. Das ist das wirkliche Frühmittelalter. Wir haben keine schriftlichen Zeugnisse. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil keiner schreiben hat können. In der Tat kommt es irgendwann zu einem irrwitzigen Kultureinbruch und Zusammenbruch. Es gibt ganz schöne Karten, die zum Beispiel zeigen, was mit Köln passiert ist. Köln war eine extrem coole Stadt, sehr, sehr wichtig. Es gibt auch das Germanische Museum in Köln, wo es zirkst, also da steht zum Beispiel ein riesiges Grabmal, das haben sie versetzt, von einem römischen Legionär, der muss irrsinnig reich geworden sein, keine Ahnung, was, wie der so reich geworden ist, wahrscheinlich hat er genug Leute ausgeraubt. Und die Glaswaren, also auf der einen Seite der Handel mit den Germanen jenseits der Donau, Rhein, pardon, auf der anderen Seite, wir sind so richtig Römer und dann siehst du sofort den Übergang ins Germanische und das stimmt nicht, weil du plötzlich merkst, wie sich dieses Köln, nebenbei auch Aachen, Worms und so weiter und so fort, irrsinnig verändert. Du hast die antike Stadt, grad recht winkelig angelegte Straßen, breit, Kanalisation, Wasserzufuhr über weit gezogene Aquädukte und dort leben, ich sage jetzt irgendeine Zahl, mir wurscht, da leben zum Beispiel 10.000 Leute, was für die antike Riesenstadt ist, leben 10.000 Leute und du hast 50 Jahre später ein mit sämtlichen Infektionskrankheiten verseuchtes Kaff, das winzig klein ist, wo sie mit Ziehbrunnen arbeiten, wo daneben geschissen wird, wo sie pausenlos irgendwelche grauenvollen Krankheiten haben und fallen zusammen auf, was weiß ich, 800 Leute, schmale Gasserl, keine Wasserversorgung, kein Kanal, gar nichts. Das Einzige, was du feststellen kannst, ist, dass irgendwann die Verwaltung zusammengebrochen ist. Irgendwann muss die Wasserversorgung zusammengebrochen sein. Irgendwann ist der Kanal zusammengebrochen und es muss zu Krankheiten, sonst was gekommen sein. Auf jeden Fall konnten die Leute dort nicht mehr leben und es reduziert sie, diese Städte fallen in sich zusammen. Es kommt zu einem Kultureinbruch, es wird nicht mehr geschrieben, es gibt keine Bibliotheken mehr, es gibt keine ordentlichen Grabsteine, wo ganze Biografien drauf. Eine Meißels, die dann der Historiker gerne mal abschreibt und liest und weiß, aha, der war dort und da war eine Schlacht, aha, passt. Sondern es bricht in sich zusammen. Nun ist das Witzige daran, dass das offenkundig nichts mit den Einwanderungsbewegungen zu tun hat. Was wir als, wie furchtbar Völkerwanderung bezeichnen, hat in der Tat mit den Massen der Menschen, die daherkommen sind, also unsere Vorfahren, nichts zu tun. Der Zusammenbruch ist nicht ursächlich begründbar in den Massen der Menschen, die gekommen sind. Es ist etwas völlig anderes passiert. Die Verwaltung ist zusammengebrochen, Wasserversorgung war nicht mehr gesichert, Kanäle wurden nicht mehr, Kanalisation wurde nicht mehr gepflegt. Das heißt, du hast dann die Pest, den Typhus, also vor allem den Typhus hast du natürlich sofort in wahnsinnigem Ausmaß gehabt. Alle möglichen anderen Geschichten, also wo es auch immer da mit Dreckwasser und Nichtentsorgung von Fäkalkeimen passieren kann. Die Geschichtswissenschaftler streiten über die Fragestellung, was ist wirklich passiert. Es gibt einige Richtungen, die ich sehr schätze, die sagen, Der Zusammenbruch des Römischen Reichs ist bereits mit Julius Caesar passiert. Und zwar aus einem sehr, sehr einfachen Grunde. Die gesamten römischen Kaiser waren niemals imstande, und das ist eine sehr, sehr, sehr spannende Sache, das politische System des Römischen Reichs zu reformieren. In der Tat hatten die Weströmer keine Verwaltung. Es war einfach so, ein sehr reicher Mann wollte zum Beispiel Konsul werden, hat irrsinnig viele Wähler bestochen, war Konsul und hat dann von seinem eigenen Geld zum Beispiel Aquädukt gebaut, Straßen in Ordnung gehalten und so weiter und so fort. Ist aber immer alles aus eigenem Geld funktioniert, plus einer wirklich schockierenden Anzahl. Das ganze römische, gigantische römische Reich hatte zum Zeitpunkt seiner Höchstausdehnung wahrscheinlich nur 3000 Beamte. Das waren Einzelleute, die dann, was weiß ich, mit Hunderten gebildeter Sklaven irgendwelche Verwaltungsgeschichten erledigt haben. Aber sie sind nie so weit gekommen. Was ganz was anderes ist Ostrom, Byzanz, Heim der griechisch-orthodoxen Kirche. Die haben viel, viel, viel länger gelebt, praktisch schon bis 1500, also gewisserweise. Die haben eine Staatsreform durchgezogen. Die hatten Beamte. Die hatten ein funktionierendes System mit einem Kaiser an der Spitze und drunter geordnet, ganz, 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 ganz viele untergeordnete Beamte und organisierten Staat. Was mich fasziniert bei der ganzen Geschichte, ist eine sehr wesentliche Aussage. Nicht die Massen der Menschen, die in der Antike gekommen sind und eben sehr lange, die letzten, die sie volle Bulle hineinkaut haben, eigentlich waren nebenbei bemerkt die Ungarn. Die Ungarn sind sozusagen, die sind keine Indogermanen, haben ein vollkommen anderes Sprachsystem. Die kommen als Letzte mit ihren Pferden her und führen sich auf wie die Geisteskranken, weit, weit, weit in den deutschen Sprachraum hinein mit Raubzügen und so weiter und so fort, bis sie sich dann mit den Deutschsprachigen verbünden müssen, weil noch gefährlichere Nachkommen, das waren dann die Türken, die Osmanen. Dann erst sagen die, okay, jetzt bringen wir nicht mehr die im Westen um, sondern lieber die im Osten. Ja, so einfach ist es in Wirklichkeit, ist ganz furchtbar. Dass alle diese Massen von Menschen in Wirklichkeit keinen Zusammenbruch von Staaten und Kulturen nach sich gezogen haben. Sie haben Störungen nach sich gezogen, vielleicht 50 Jahre, vielleicht 100 Jahre. Der Zusammenbruch westlateinischer Kultur, den hat es wirklich gegeben. Unglaubliche Reduktion der Bevölkerungszahl. Zusammenbruch der Kultur im weitesten Sinn des Wortes. War wirklich, man kann sich das nicht vorstellen. Du hast also vor 50 Jahren da ein Forum mit einer wahnsinnschristlichen Kirche am Bischofssitz, einer Bischofsschule und alle lernen und tun und machen, lernen sowieso altgriechisch, damit die Kirchenväter lernen können, Sand drauf bis zum geht nicht mehr. Und es kann dir passieren, dass du in so einer Stadt 100 Jahre später nicht einen einzigen Typen hast, der noch lesen und schreiben kann. Unfassbar. Absolut unfassbar. Gut. Jetzt Folgendes, meine Lieben. Wir müssen daraus was lernen. Alles Gerede, dass die Massen von Menschen, die kommen, irrsinnig gefährden unsere Kultur, jetzt im tiefsten Sinn des Wortes, wirtschaftliche Systeme, stimmt erwiesenermaßen nicht. Das ist ganz wesentlich. Stimmt nicht. Also es gibt keinen wie immer gearteten historischen Beleg dazu. Es gibt weltweit unglaublich viele Belege für Kulturzusammenbrüche, wo es dann auch sicher unfassbare Anzahl von Toten gegeben hat, verhungert, am Typhus gestorben und so weiter und so fort, hängen, soweit die Geschichtswissenschaft uns bis jetzt sagt, mit was anderem zusammen. Mit der Korruption des Staates, mit einem Moment, wo die Staaten keine Verwaltung der grundsätzlichsten Dinge mehr zusammenbringt. Wenn wir jetzt wirklich was Gutes tun, dann sollten wir gute, brave Lutheraner sein, weil nämlich in der lutherischen Reformation eine Sache völlig klar ist, das Engagement für den Staat. Dann sollten wir unsere Grundstrukturen verteidigen. Und das ist jetzt eine sehr, sehr, sehr wichtige Geschichte. Wie hoch ist denn noch unsere Neigung, für den Staat einzutreten? Schauen Sie, ich erfahre das immer so, es machen fast alle immer irgendwelche Machleukes. Da drehen wir ein bisschen bei der Versicherung herum, da tun wir ein bisschen dort, da fahren wir halt alle ein bisschen schnell, da besorgen wir uns von einem Freund eine Zeugenaussage, dass wir nicht besoffen waren, wie wir den Autounfall gemacht haben, oder nicht übermüdet waren, weil besoffen kannst eh und so weiter und so fort. Es wird alles immer ein bisschen draht. Bis hin jetzt heute natürlich VW, das einfach einen Chip einbaut, damit die Messwerte vom Diesel besser sind. Und all das hat keinen Sinn. Ehrlichkeit, Großheit, Einsatz für die Allgemeinheit passt. Solche Gruppen und Staaten funktionieren. Jeder für sich hat noch nie funktioniert. Bereicherungstendenzen, die in einer Gesellschaft um sich greifen, und plötzlich hast du den Zusammenbruch. Meine Lieben, ich weiß, das ist ein sehr langer Podcast, jetzt haben wir auf 21 Minuten, aber das war wirklich sehr, sehr, sehr einfach zusammengefasst, alles, was wir hier sagen können, und ist natürlich auch sehr, sehr ungenau, aber ich möchte Ihnen das einfach in die Argumentation mitgeben. Am Zusammenbruch einer Kultur, eines Staates, eines Imperiums, eines Reiches, wo auch immer, war niemals die Schuld, die von außen hineingegangen sind. Es war immer die Tatsache, dass die, die drinnen waren, kein Interesse und kein Engagement mehr hatten für ihren Staat. Gesegneten Abend euch allen.